Deutschlandfunk Kultur Weltzeit.
Mit André Zanto, hallo. Ich bin etwas zu jung, aber wer Ende der 60er Jahre Nachrichten geguckt hat, dem werden die Bilder bis heute im Kopf rumschwirren von hungernden Kindern in Biafra. Sie lösen erstmals eine große Welle der Hilfe aus dem Westen für Afrika aus.
Help Biafra, the land of freedom. Help Biafra.
Reggae-Künstler Ben Okafor besingt hier seine Heimat Biafra. Diese Region im Südosten Nigerias, die 1967 die Unabhängigkeit erklärte und dafür gegen den übermächtigen Gegner, die nigerianische Armee, in den Krieg zog. Auch Ben Okafor war mit 12 Jahren zeitweise Kindersoldat. Er überlebte den Krieg, 100.000 andere nicht. Bis heute gilt der Konflikt als einer der blutigsten in Afrikas Geschichte und ist kaum aufgearbeitet. Auch 50 Jahre nach Kriegsende, wie Katrin Gensler für die Weltzeit in Biafra erfahren hat, wo es noch immer einige Anhänger der Unabhängigkeit gibt.
Land of the rising sun, we love and cherish.
Land der aufgehenden Sonne, Land der mutigen Helden. Wir begrüßen Biafra. So beginnt die Nationalhymne des Landes, das nur knappe 3 Jahre existierte und nur von einer Handvoll Staaten anerkannt wurde.
In him we trust, shout it, sing it, all hail Biafra.
50 Jahre Biafra, Kapitel 1, die blutige Geschichte.
Ausgerufen wurde Biafra am 30. Mai 1967. Im Südosten Nigerias, auf einer Fläche etwas größer als Bayern. Vorwiegend Ibo leben hier in der erdölreichen Region, von der Nigerias Staatshaushalt bis heute abhängig ist. Auf das schwarze Gold wollte die Regierung nicht verzichten und mobilisierte die Armee. Den drohenden Bürgerkrieg nahm Militärgouverneur Chukwuemeka Odumegwu Ujukwu in Kauf. Der Gouverneur aus einer reichen Ibo-Familie war es, der die Unabhängigkeit seiner Biafra-Region verkündete.
Our people here have for a long time been prepared for this eventuality.
Unsere Leute haben sich lange Zeit darauf vorbereitet. Ich bin sicher, dass sie bereit sind. Kommt es zum Krieg, werden wir unsere Gegner überraschen. Auch bin ich sicher, dass ein Krieg nicht lange dauern wird.
And I'm confident that it will not last long.
Der Krieg dauerte 30 Monate. Bis zum 15. Januar 1970. Und er kostete zwischen 500.000 und 3 Millionen Menschen das Leben. Einer der blutigsten Konflikte Afrikas, dessen Ende weltweit Schlagzeilen machte.
The civil war ended with no victors and no vanquished. And that the citizens of former Biafra are not expected to behave like a defeated people.
Die Ursprünge des Biafra-Krieges liegen vermutlich in der Konstruktion des Staates Nigeria. Verantwortlich sind hier vor allem die Briten. Als Kolonialmacht herrschten sie über ein Gebilde mit rund 250 verschiedenen Volksgruppen. Die größten sind im Norden die Hausa und Fulani, im Westen die Yoruba und im Südosten die Ibo. Nach der Unabhängigkeit 1960 kam es schnell zu Auseinandersetzungen. Im Januar 1966 ermordeten Generäle der Ibo den Premierminister Abubakar Tafawa Balewa und setzten den Ibo Johnson Agui Alonsi als Militärherrscher ein. Wenige Monate später folgte der Gegenputsch. Es kam zu Pogromen. Tausende Ibo wurden ermordet. Die Unabhängigkeitsbewegung bekam Aufwind und ist bis heute am Leben.
Kapitel 2: Die gefühlte Benachteiligung.
Die einstige Hauptstadt Biafras ist Enugu. Knapp 1 Million Menschen leben heute hier. Ein Handelszentrum der Region, lebhaft zu beobachten auf dem Railway Ogbete-Markt. Um die große Halle herum haben hunderte kleine Händler ihre Stände aufgebaut. Sie bieten alles Mögliche an. DVD-Raubkopien, Handys, Kochgeschirr bis hin zur Kleidung aus Asien. T-Shirts und Sporthosen gibt es bei Ifeani Daniel Ogali. Der 21-Jährige mit sorgfältig gestutztem Kinnstreifenbart spricht so gut es geht gegen die laute Musik aus den Boxen der Markthalle an.
Als Händler zu arbeiten, das ist meine Leidenschaft. Ich weiß, dass ich ein guter Verkäufer bin. Gleichzeitig mag ich Mode. Mir ist wichtig, das miteinander zu verbinden. Unsere ganze Familie macht das. Der Geschäftssinn liegt auch in der DNA der IBO. Wir bevorzugen es, selbstständig zu arbeiten. Deshalb sind vor allem die IBO die Händler. Sie wollen von niemandem abhängig sein.
Angesprochen auf die Gründung eines unabhängigen Staates Biafra, springt der motivierte Verkäufer gleich an. Das könne gut fürs Geschäft sein. Deshalb befürwortet der junge Ibo auch einen neuen Versuch.
Um den Staat Biafra zu gründen, ist schon alles vorhanden. Wir haben das Wissen, die Stärke. Natürlich ist das auch eine Anstrengung. Ich hoffe aber, dass Biafra bald Wirklichkeit wird.
Biafra is going to be a great nation and I hope that they get it during my own time.
Ein altes Kriegslied aus den 60er Jahren. Zahlreiche ältere Nigerianer hier im Südosten des Landes werden es kennen und mitsingen können. Solche Propaganda- und Durchhaltelieder fielen damals auf fruchtbaren Boden. Sie galten im Bürgerkrieg als wichtiges Mittel, um Soldaten und Zivilisten trotz Luftangriffen, Hungersnot und Gewalt zu motivieren. Dazu kamen auch die Reden von Militärgouverneur Uchuku. Selbst wenige Wochen vor Kriegsende rief er die Soldaten weiter zum Kampf auf.
Today I stand before you to proclaim that our heroic youth in the various fronts have turned the tide of this war. Fight on, brave boys, fight on. Destroy the invader. March on, brave boys, now that victory is in sight.
Genauer mit der Propaganda aus dieser Zeit befasst sich Egodi Uchendu. Die Geschichtsprofessorin der Universität von Nigeria in Nsukka forscht seit Jahrzehnten zu Biafra. Dass es heute noch den Wunsch nach Unabhängigkeit gibt, liege an den politischen Entscheidungen aus der Hauptstadt Abuja. Damit meint die Professorin die Regierung von Präsident Muhammadu Buhari. Die habe lieber die südkoreanische Firma Hyundai beim Aufbau einer Autofabrik unterstützt, statt eines einheimischen Unternehmers aus dem Osten.
If you looked at newspaper reactions to it, people felt, when there is an indigenous plant here, how is this going to help to grow this industry?
Wenn man sich die Reaktionen anschaut, haben viele den Eindruck, dass der einheimische Unternehmer benachteiligt wurde. Dabei sollte er doch unterstützt werden. Viele Ibo waren sehr enttäuscht. Dann kam es zu einem weiteren Vorfall an Weihnachten. In Lagos drangen Sicherheitskräfte der Regierung in Geschäfte ein, die Ibo gehören. Sie waren in Weihnachtsurlaub und die Sicherheitskräfte auf der Suche nach verbotenen Waren. Solche Aktionen, die sich ganz offensichtlich gegen Ibo richten, stärken den Wunsch nach Biafra.
Beweisen lassen sich diese Anschuldigungen nicht. Auch belegen die wenigen Statistiken zu Nigeria die oft kritisierte Benachteiligung des Südostens nicht. Im Gegenteil. Im Nationalen Entwicklungsindex von 2015 liegen die Landesteile Südost und Süd-Süd bei Bildung, Geschlechtergleichheit und Armutsbekämpfung weit vorne. Abgeschlagen ist vielmehr der verarmte Norden. Ehosa Osaye kennt das Phänomen. Der Professor für vergleichende Politik an der Universität Ibadan im Westen Nigerias sagt am Telefon:
Es geht um eine Wahrnehmung, die nicht mit der Wirklichkeit übereinstimmen muss. Viele Menschen im Südosten haben den Norden nie besucht. Bei Diskussionen darüber, wer Präsident ist, wer Minister, wer den Löwenanteil der Staatsressourcen bekommt, hält sich aber die Sichtweise hartnäckig, der Südosten sei immer benachteiligt. Selbst wenn sie den Norden besuchen und die Armut dort sehen, ändert das nicht unbedingt ihre Sichtweise.
Eins ist jedoch offensichtlich. Es sind vor allem junge Menschen, die für Biafra schwärmen. Sie verbinden damit die Hoffnung auf Chancengleichheit. 200 Millionen Menschen leben in Nigeria. 60% der Bevölkerung sind jünger als 25 Jahre. Trotz guter Ausbildung finden die Jüngeren sehr schwer einen bezahlten Job. Trotz ihrer Masse haben sie kaum Gehör in der Gesellschaft und Repräsentation in der Politik. Für Professorin Egodi Uchendu sind sie eine tickende Zeitbombe.
Diese jungen Menschen haben oft gar keine andere Möglichkeit, ihre Unzufriedenheit zum Ausdruck zu bringen. Also fordern sie Biafra. Dabei haben sie den Krieg nicht erlebt. Wenn sie das getan hätten, ich habe ja auch nur dazu geforscht, aber wenn sie das getan hätten, dann würden sie das heute nicht fordern.
»50 Jahre Biafra«, Kapitel 3, die Kinder und die Kämpfer.
Ebenisa Ikechogo Ikogo hat den Krieg miterlebt, von Anfang bis Ende. Er war einer der ersten Offiziere der Armee Biafras. Heute sitzt der 75-Jährige unter einem Baum in Enugu. Er trägt ein grau gestreiftes T-Shirt und spricht langsam und bedächtig über seine Erinnerungen. Kämpfe und Stellungen, die nach und nach wegen der übermächtigen nigerianischen Armee aufgegeben werden mussten, aber auch kurze Lichtblicke. So warf die nigerianische Luftwaffe versehentlich Nahrungsmittel und Uniformen über Biafra ab. Ikogu fand die Pakete und verteilte sie unter seinen Soldaten. Das bekam wiederum die nigerianische Seite mit.
Die nigerianischen Soldaten reported to their command that the food and other things they were dropping were falling in the enemy.
Die nigerianischen Soldaten berichteten ihrem Kommandanten dann, dass die Nahrungsmittel im Gebiet des Feindes abgeworfen wurden. Sie vereinbarten, künftig als Erkennungszeichen ein weißes Stück Stoff zu hissen. Wir hörten diese Nachricht ab und machten es ihnen nach. Es klappte. Und wir wurden versorgt, nicht die nigerianische Armee. Einmal war mein Kommandeur vor Ort und ich musste ihm erklären, sie schießen gar nicht auf uns, sondern bringen uns Nahrungsmittel.
Im Verlauf des Krieges schrumpfte die Biafra-Region immer mehr zusammen. Von anfangs mehr als 77.000 Quadratkilometern bis auf wenige Tausend am Ende. Dadurch wurde die Versorgung mit Nahrung immer schlechter. Die Bilder der hungernden Kinder lösten weltweit Empörung und eine Welle der Solidarität im Westen aus. Auch der Ex-Offizier kann sie nicht vergessen.
Unsere Kinder litten am Hungerödem. Die Versorgung mit Nahrungsmitteln war wirklich schlecht. Das war wohl die schlimmste Waffe, die sie gegen uns eingesetzt haben. Wir haben sehr gelitten. Nahrungsmittel verteilen konnten wir nur mit Hilfe von Luftbrücken. Dann gab es Maismehl oder Brot. Dafür wurden zwei Flughäfen eingerichtet.
Ikogu legt auf den weißen Plastiktisch, der vor ihm steht, ein kleines Dokument. In sorgfältiger Handschrift sind vor Jahrzehnten sein Name, Geburtsdatum und besondere Merkmale eingetragen worden. Ein Schwarz-Weiß-Foto zeigt ihn als jungen Mann. Unterschrieben hat das Dokument Olusegun Obasanjo, späterer Militärherrscher und in den 2000er Jahren Präsident. Dessen Behörden hinterließen auf der Rückseite eine wichtige Botschaft für Ikogu.
The bearer of this certificate, whose description and certified true photograph appear on the front page and who served in the defunct Biafran Armed Forces has been cleared by Nigerian Armed Forces Board of Inquiry.
Das Dokument befreite den Ex-Unabhängigkeitskämpfer von jeglichen Anklagen aus der Kriegszeit und war sowas wie der Freifahrtschein zurück in seinen Alltag in Enugu. Genau das war die Strategie der nigerianischen Zentralregierung nach dem Kriegsende.
We are lucky. I was working there before then. I came back.
Ich hatte Glück. Nach dem Krieg erhielt ich als Staatsangestellter meinen Job zurück. Wir alle bekamen 20 Pfund als Startkapital. Der Wiederanfang war schwierig. Es gab nicht mal einen Ort, zu dem man gehen konnte, um zu schlafen. Trotzdem haben wir es geschafft. Das entsprach genau der Position von Staatspräsident Jacobu Govan. Kein Sieger, keine Besiegten.
Damit sollte die Wiedereingliederung des Ostens in den nigerianischen Staat gefördert werden. Gleichzeitig sollte über die eine oder andere Gräueltat vor und während des Krieges schlichtweg nicht mehr gesprochen werden. Dazu gehörten auch die Pogrome zwischen Mai und September 1966. Dabei kamen zwischen 8.000 und 30.000 Igbo im Norden Nigerias ums Leben. Viele Familien hatten dort seit Jahrzehnten gelebt, oft als Händler. Es folgten Gegenangriffe, vor allem gegen Hausa.
50 Jahre Biafra. Kapitel 4. Früher Feinde, heute Nachbarn.
Entlang der Ogui Road in Enugu leben viele Menschen, die zur Volksgruppe der Hausa gehören. Ihre Familien stammen oft aus dem Norden Nigerias. Die vorherrschende Religion dort ist der Islam, während hier im Südosten eher das Christentum verbreitet ist. So fällt die Moschee durchaus auf, in der Abu Bakar Yusuf Sambo jeden Tag betet. Er ist Vorsitzender der Hausa-Gemeinschaft in Enugu und wird mit dem Titel Sarki, König, angesprochen. Nachdem er das Nachmittagsgebet beendet hat, setzt er sich auf eine Holzbank vor der Moschee. Die Vorstellung von einem Nigeria, das entlang ethnischer Linien gespalten ist, gefällt ihm nicht. Auch würde es nicht der Realität entsprechen.
About 10 decades, the Nonazan have root here in the eastern Nigeria.
Seit rund 100 Jahren haben Menschen aus dem Norden auch Wurzeln im Osten, vor allem in Enugu. Mein verstorbener Vater war einer dieser frühen Händler. Schon vor dem Biafra-Krieg war er hier König. Man hat friedlich zusammengelebt. Deshalb bin ich auch hier aufgewachsen.
Enugu ist zu Sambos Heimat geworden. Er spricht besser Ibu als Hausa, sagt er. Und das, obwohl er kurz nach dem Krieg geboren wurde.
Nach dem Krieg kamen viele Menschen schnell aus dem Norden zurück, wie auch die Ibo wieder in den Norden gegangen sind. Es ist eine gute Beziehung, die immer besser geworden ist. Nun ja, bis vor kurzem. Aber das ist wohl Teil der Demokratie, dass Menschen für die eigene Unabhängigkeit kämpfen.
Die Frage nach Unabhängigkeit wird wieder gestellt in Biafra. Der Vorsitzende der Hausa-Gemeinschaft hofft, dass sie im Südosten nicht zu einem neuen Gewaltausbruch führt. Immer wieder gibt es kleine Vorkommnisse. Laut Regierung in Abuja ist dafür vor allem die Bewegung Indigenous People of Biafra verantwortlich, seit 2017 als Terrororganisation eingestuft. Ihr Leiter Namdi Kanu ist der lautstärkste Agitator für die Unabhängigkeit der Region. Seine Anhänger verehren ihn als jemanden, der ihrer Meinung nach endlich die Wahrheit ausspricht. Mitunter nimmt die Verehrung religiöse Züge an. Bei Kritikern gilt Kanu als Demagoge, der die Massen aufwiegeln kann und gegen Menschen aus Nordnigeria hetzt. Aktuell hält er sich im Ausland auf.
So, this is it. Let me show you.
Vor dem Haus seiner Familie in Umuahia im Bundesstaat Abia ist es deshalb ruhiger als früher. Keine Besucher klopfen an das große schwarze Tor, um jemanden der Kanu-Familie zu sprechen. Keine Anhänger sitzen, gekleidet in Rot, Schwarz und Grün, den Farben der Biafra-Flagge in der Empfangshalle. Nur Prinz Emmanuel Kanu, der jüngere Bruder, ist zu Hause und führt über das Grundstück. Er zeigt zersprungene Fensterscheiben und fährt mit seinem Zeigefinger über Löcher im Mauerwerk. Einschusslöcher, sagt er, wie auch im schweren Metalltor. Sie würden von der Razzia der Sicherheitskräfte im September 2017 stammen, als die Terroreinstufung kam.
Jeden Tag verhaften sie unsere Leute. Oder soll ich besser sagen, sie entführen sie. Jedenfalls werden keine Spuren hinterlassen. Wir suchen überall nach ihnen. So sieht es hier aus. Aber egal, wie viele Menschen entführt werden, das wird die Bewegung nicht stoppen. Es ist einzigartig und Menschen sind bereit, noch größere Opfer zu bringen, damit Biafra zurückkehrt.
Neben der Agitation wird die Unabhängigkeitsbewegung auch dafür kritisiert, nur Propaganda zu verbreiten, aber keine konkreten Ziele und Pläne zur Gestaltung der Biafra-Region zu haben.
I don't think if you can look at us naturally we're very hardworking people and we are blessed as well. So give us the opportunity first. We want Biafra now, let it come now, then you see for yourself what we can do.
Wir sind doch sehr fleißige Menschen, lacht Kanu, ohne irgendwas zu sagen über den Aufbau von Wirtschaft und Staatshaushalt. Das würde sich nach der Unabhängigkeit alles zeigen.
Kapitel 5, die mühsame Aufarbeitung.
Wie sich Unabhängigkeit damals anfühlte, können Besucher in Umuahia noch heute erleben. In die Stadt zog Biafras Militärführung Ende der 60er Jahre um, als Enugu gefallen war. Ein Kriegsmuseum hat einige Spuren von damals erhalten. Zum Beispiel eine Bunkeranlage. Mit 38 Schritten geht es in die Tiefe. Dort ist es stickig und die Luft wird schnell drückend warm. Mercy Aduka, die Kuratorin des Museums, geht voran und führt durch den besonderen Ausstellungsraum unter der Erde.
We are entering the bunker, the first bunker that we call the Voice of Biafran bunker.
Wir gehen jetzt in den Bunker runter, den wir die Stimme Biafras nennen. An beiden Wänden hängen Fotos von Menschen, die im nigerianischen Bürgerkrieg gekämpft haben.
Unten angekommen steht dort der große graue Radiosender, mit dem während des Krieges gesendet wurde. Hier im Bunker war er gut versteckt. Insgesamt gab es 3 Sender, von denen einer bis heute verschwunden ist. Ausgestellt sind auch alte, unscharfe Schwarz-Weiß-Fotos. Hier sehen wir, wie sich die Kinder freuen, sagt Kuratorin Mercy Aduka und zeigt auf eine der Fotografien. Sie seien diejenigen, die am meisten unter dem Krieg gelitten hätten. Dementsprechend hätten sie über das Ende auch am meisten gejubelt. Später sitzt Mercy Aduka hinter ihrem großen Schreibtisch im Büro. Zwischen Papierstapeln stehen einige Auszeichnungen, die sie in den vergangenen Jahrzehnten erhalten hat. Wirklich wichtig sei der Kuratorin, die besonders gerne Schulklassen durch die Ausstellung führt, jedoch etwas anderes.
It is important for them to see it. Just like I said, if you don't know your past.
Die Kinder müssen all das über den Krieg sehen. Wer seine Vergangenheit nicht kennt, kann sich weder seine Gegenwart noch seine Zukunft aufbauen. Sie müssen wissen, was passiert ist. Dann werden sie aufhören, sich selbst in kleine Kämpfe zu verstricken. Auch die können irgendwann Schaden anrichten. Ihnen muss klar sein, warum es schlecht ist, zu kämpfen.
Museumsbesuche für Schulkinder sind aber noch aus einem anderen Grund wichtig. An nigerianischen Schulen wird fast nie über den Biafra-Krieg gesprochen. Das Thema steht nicht auf dem Lehrplan. Das passt zur Nachkriegsstrategie von Ex-Präsident Yakubu Gowon. Keine Sieger, keine Besiegten. In Enugu kann sich auch die 45-jährige Chidibere Umesuku gut an ihre Schulzeit erinnern. Heute leitet die katholische Ordensschwester den weiterführenden Zweig der Schule Notre Dame.
Never had it, not even in school.
Nie haben wir an der Schule über Biafra gesprochen. Zwar wussten wir, dass es einen Krieg gegeben hatte, die Gründe dafür kannten wir aber nicht. Nur manchmal haben ältere Menschen ein wenig darüber gesprochen, wie die Kinder gestorben sind.
Mehr über Biafra erfuhr die Ordensschwester, als sie den preisgekrönten Roman »Die Hälfte der Sonne« der Schriftstellerin Chimamanda Ngozi Adichie las. Erst im vergangenen Jahr ist die Autorin, die in den USA lebt, mit dem Kasseler Bürgerpreis »Das Glas der Vernunft« ausgezeichnet worden. Die Erzählung über Biafra hat bei Chidibere Umesuku einen nachhaltigen Eindruck hinterlassen.
Das Buch hat mich fasziniert. Ich konnte es nicht aus den Händen legen. Ich las über Dinge, von denen ich nie gehört hatte. Das hat mich sehr traurig gemacht.
Sad.
Freunde mussten mich sogar trösten. Sie sagten, das ist doch nur ein Roman. Es ist aber falsch, nur in Form von Romanen die Geschichte Nigerias, vor allem die einer bestimmten Gruppe, zu erzählen. Man spricht einfach nicht darüber. Ich weiß nicht warum. Geschieht das aus Angst?
Nobody ever speaks about it. Nobody. I don't know whether it's out of fear.
Doch würde Geschichtsunterricht reichen, um das Land künftig zusammenzuhalten und den Ruf nach einem Staat Biafra zu ersticken? An der Universität von Nigeria in Nsukka ist Geschichtsprofessorin Igodi Uchendo skeptisch. Sie nimmt die Regierung in die Verantwortung. Ihrer Meinung nach muss diese viel mehr unternehmen für die Einheit des Landes. Mit hunderten ethnischen Gruppen, über 500 verschiedenen Sprachen und mehr als 200 Millionen Einwohnern.
We can start with an Igbo presidency. You know why?
Ein Präsident, der Igbo ist, das wäre ein Anfang. Aus fast jeder Region hat es mittlerweile einen Präsidenten gegeben, nur keinen Igbo. Es wäre eine Geste. Die Igbo würden sich erwünscht fühlen. Auf persönlicher Ebene muss endlich klar werden, Nigeria gehört uns allen und nicht einer bestimmten Gruppe.
So der Ruf nach Teilhabe aus Biafra im Südosten Nigerias. Katrin Gensler ist hingereist, 50 Jahre nach dem Bürgerkriegsende. Ich bin André Zante und hier geht's im Podcast der Weltzeit in dieser Woche weiter mit Biafra, und zwar, wie sich die westliche Hilfe für Afrika durch diesen Erweckungsmoment Biafra entwickelt hat und längst umsteuert. Also weiterhin gern reinhören hier. Bis dahin.